Ein paar Schuhe. Kaffeezeit. Pauline richtet den Tisch schön her. Sie stellt zwei Tassen, zwei Teller, Kuchen, Zucker, Milch auf den Tisch. Ihr Mann Wilhelm sitzt ihr gegenüber. Sie essen, trinken und reden nicht viel. Wilhelm hat noch nie viel geredet. Pauline war schon immer die gesprächigere gewesen. Er isst, also schmeckt es ihm und das ist doch gut. Damit gibt sie sich zufrieden. Als sie fertig sind, lächelt er ihr zu, steht auf und setzt sich in seinen Sessel. Zeit für sein Nickerchen. Das Telefon klingelt. 4 Uhr. Sie erwarten keinen bestimmten Anruf. Nicht mehr. Früher, als ihre Schwester Rosalie noch lebte, war das die Zeit für ihr Telefonat, ihr tägliches Geschwätz, wie Wilhelm es immer gerne nannte. Wie oft hat er gewitzelt über den Dialekt, den er kaum verstand und in dem sie mit keinem anderen mehr reden konnte. Sie hielt es für übertrieben, sich so lange über Banalitäten wie das Mittagessen oder den letzten Kirchengang auszutauschen. Doch es war tröstlich gewesen, die Familie immer in der Nähe zu wissen. Eine Schwester. Ein Teil der Kindheit, der niemals verloren geht. Wilhelm, hatte Rosalie einmal gesagt, danke, dass du Pauline geheiratet hast. Sonst säße ich jetzt ganz alleine in diesem verflixten Hinterland fest. Alle anderen Geschwister waren mittlerweile in ganz Deutschland verteilt. Nur sie beide hat es hierher verschlagen. Rosalie wohnte nur ein paar Dörfer weiter. Sie kam oft zum Café oder Pauline fuhr zu ihr rüber. Stunden konnten sich diese Besuche hinziehen. Sie hatten immer was zum Reden gehabt. Es gibt niemanden, wirklich niemanden, der so gerne und viel schwätzt wie du, sagte Wilhelm. Niemanden außer deiner Schwester. Der Anruf, den Pauline jetzt aufnimmt, ist dagegen kurz. Nur die Putzfrau, die für den nächsten Tag absagt. Einen Moment sitzt Pauline nur da. Dann dreht sie sich um und greift nach einem kleinen Notizbuch. Ihr gefällt der sorgfältig gearbeitete Leineneinband mit den kleinen Blümchen darauf. Vorsichtig streicht sie darüber. Sie besitzt es noch nicht lange. Vor ein paar Wochen erst fing sie an, Dinge von früher aufzuschreiben. Mit Rosalie sprach sie oft über ihre Kindheit, über die Zeit in ihrem kleinen Heimatdorf in der Tschechei während des Zweiten Weltkriegs, über ihre Flucht nach Deutschland nach dessen Ende und als sie hier ankamen, von niemandem gewollt. All diese Dinge liegen so weit zurück und seit ihre Schwester letzten Sommer starb, hat sie das Gefühl, sie mit niemandem mehr teilen zu können. Deswegen das Buch. Jeden Nachmittag nach dem Kaffee, wenn Wilhelm sein Schläfchen hält, nutzt sie jetzt die Zeit, in der sie früher mit Rosi telefonierte, zum Schreiben. Jeden Tag eine Erinnerung, die sie festhält. Jeden Tag ein wenig Trost, dass die Geschichten nicht mit Rosi und ihr in Vergessenheit geraten. Vor 5 Jahren erst waren sie noch einmal zurückgekehrt in ihre Heimat. Ganz vorne in Paulines Notizbuch klemmt ein Bild, auf dem die 5 Geschwister in einer Reihe vor dem Elternhaus in ihrem Heimatdorf stehen. Auf dem Foto stehen Rosi und Pauline nebeneinander in der Mitte. Rosi hat den rechten Arm um Paulines Schultern gelegt, Pauline den Zeige- und Mittelfinger zu einem V ausgestreckt. Emma, Paulines Enkelchen, entdeckt das Foto später in einer Schublade. Es gab kaum etwas Spannenderes für das kleine Mädchen, als die alten Sachen ihrer Großmutter zu durchstöbern. Ein anderes Mal war sie auf ein paar altmodische schwarze Lackschuhe mit großen goldenen Schnallen gestoßen, die es ihr sehr antaten. Beim Betrachten des Fotos aber hatte Emma gelacht. Oma, sagte sie, du bist ja cool. Pauline hatte ihr daraufhin über den Kopf gestrichen und geantwortet, dass die Geste für Frieden stehe und dass Frieden unendlich viel wert sei. Pauline seufzt, doch ohne den Krieg wäre sie niemals nach Deutschland gekommen und hätte auch Wilhelm nie kennengelernt. Paulines Gedanken schweifen wieder zu ihrer Schwester. Rosalie und sie waren schon immer so verschieden gewesen, wie 2 Schwestern nur sein konnten. Sie war die Ältere, vernünftige und brave, Rosi die Freche, die das ein oder andere Mal die Hiebe vom Vater einstecken musste. Wie leid das Pauline tat. Eigentlich war es kein Wunder, dass Rosi so geworden ist. Sie hatte sich immer durchgebissen, schon als Baby. Sie war schmächtig und winzig gewesen, das Sorgenkind der Familie. Als der Onkel das kleine Würmchen zum ersten Mal mit seinen Händen wog, blickte er von der kleinen Rosi zur Mutter und schüttelte traurig den Kopf. »So schwach und klein, lass es doch sterben.« Es war nicht so, dass er kein großes Herz hatte oder keine Kinder mochte. Er hatte keine Hoffnung für das kleine Ding, schon gar nicht in jener Zeit. Doch für Rosi musste das der Ansporn gewesen sein, einen Sturkopf und ein Selbstvertrauen zu entwickeln, das sich gewaschen hatte. Und so haben wir den Salat, wie die Mutter zu sagen pflegte und sie dabei liebevoll an sich drückte. Man musste die kleine Rosi einfach gern haben. Pauline blickt auf ihre Zeilen vom vorherigen Tag. Der Tag nach ihrer Vertreibung aus dem Heimatdorf. Sie war gerade 14 geworden. Rosi und sie waren die einzigen der Geschwister, die begreifen konnten, was vor sich ging. Beide konnten sich auch später noch daran erinnern. Wenn man vom einen auf den anderen Tag nur mit dem Nötigsten, den Dingen, die man gerade so tragen kann, sein Zuhause verlässt, nicht wissend, ob man jemals zurückkehren wird, dann vergisst man das nie mehr im Leben. Die Erinnerung war nur manchmal etwas lückenhaft. Das Große und Ganze verblasst, zusammen mit dem Gefühl für die Zeit. Es sind vielmehr die Details, einzelne Tage, bestimmte Bilder, Gespräche, die mit einer verblüffenden Genauigkeit im Kopf geblieben sind und ihr manchmal ganz plötzlich wieder in den Sinn kommen. Rosalie sagte einmal, dass es ihr genauso ginge. Die Geschichte, die sie gestern aufschrieb, handelt von so einem Tag, an den sie sich noch sehr genau erinnern kann. Es stürmte heftig. Es war Winter und sie waren kurz vor der Grenze. Zuvor war in einem der zahlreichen Übergangslager die Grippe ausgebrochen. Es gab nichts zu essen und die Kälte war unerträglich. Pauline und den kleinsten Bruder hatte es am schlimmsten erwischt. Der Jüngste, der vom Vater in einem kleinen Kinderwagen geschoben wurde. Eine Woche mussten sie im Lager bleiben, damit Pauline wieder halbwegs zu Kräften kam. Doch irgendwann mussten sie weiter. Auch wenn sie nicht wussten, was sie erwarten würde, stand fest, dass es nichts Schlimmeres gab, als das entsetzliche Unterwegssein in eine ungewisse Zukunft. Sie wollten bald ankommen. Es war nur wenige Tage, nachdem sie wieder unterwegs waren, als es so stürmte, dass Pauline mit ihrer Kraft am Ende war. Zum Glück mussten sie ihr Gepäck nicht auch noch tragen, dazu hatten sie einen kleinen Leiterwagen. Der Sturm war so heftig, dass Pauline das Gefühl hatte, nicht selbst zu atmen, sondern vom peitschenden Wind beatmet zu werden. Sie war geschwächt von der Krankheit, die ihr noch in den Knochen saß. Am liebsten hätte sie sich in einen der Gräben am Wegrand fallen lassen. Es war Rosi, die dafür sorgte, dass sie nicht aufgab. Rosi, die doch so klein und schmächtig war, die selbst zu kämpfen hatte, hörte nicht auf, auf die Schwester einzureden, nicht aufzugeben und durchzuhalten. Streckenweise stützte sie die ältere Schwester sogar. Viel Altersunterschied lag nicht zwischen den beiden Schwestern. Sie hatten immer zusammen mit den Kindern der Nachbarschaft auf der Straße gespielt, waren zusammen zur Schule gegangen oder zu Dorffesten, auch wenn es in dieser Zeit wenige gab. Pauline schmunzelt. Sie weiß jetzt, welche Geschichte sie heute aufschreiben will. Das erste Fest nach einer langen Zeit der Vertreibung und Angst wurde in dem kleinen Dorf gefeiert, in dem sie einquartiert wurden. Der Krieg war zu Ende und mit ihm der ewige Winter. Der Frühling kam. Auf dem Marktplatz fand ein Frühlingstanz statt. Pauline und Rosi hatten früher gerne getanzt. Sie hatten es von der Mutter gelernt. Damals in ihrem Heimatdorf hatte sie, wenn sie bei der Küchenarbeit war und Musik aus dem Radio spielte, die Mädchen an der Hand genommen und mit ihnen getanzt. Das schien so ewig her zu sein. Sie besaßen nicht viel in ihrer neuen Heimat, nur das Wichtigste hatten sie mitgenommen. Und so hatten sie auch nur ein paar gute Schuhe, die ursprünglich der Mutter gehörten. Beide Mädchen wären nur zu gerne auf das Fest gegangen. Die Frage war, wer die Schuhe der Mutter für diesen Abend bekommen würde und wer zu Hause bleiben müsste. Mit ihren abgetragenen Alltagsschuhen oder gar barfuß hätte sich keine von beiden auf den Platz getraut. Die Leute rümpften sowieso schon die Nasen und waren skeptisch gegenüber den Heimatvertriebenen. Die Schwestern lagen unterm Apfelbaum im Garten, Pauline flocht Rosis Haar zu einem dicken Zopf. Sie grübelten, wie sie es anstellen könnten, dass doch noch beide zum Fest gehen konnten. Sie einigten sich schließlich, dass eine die erste Hälfte des Abends geht und dann von der anderen abgelöst wird. Sie warfen eine Münze. Pauline bekam die zweite Hälfte und saß zur verabredeten Zeit in ihrem besten Rock, die Haare geflochten und hochgesteckt, in der Küche und wartete auf ihre Schwester, die nicht kam. Immer wieder strich sie sich die Falten im Rock glatt, stand auf, setzte sich erneut, bis sie vor Wut und Enttäuschung heulte. Eine Stunde verspätete sich Rosi. Als sie gut gelaunt ankamen, mit geröteten Backen, ganz aufgedreht, tauschte Pauline stumm die Schuhe und zog wortlos an ihr vorbei. Pauline hatte nicht viel Spaß an diesem Abend. Zu viel Enttäuschung und Wut war noch in ihr. Auch wenn sie nur herumstand und die anderen beobachtete, wie sie lachten und tanzten, überlegte sie dennoch aus Trotz, die Sperrstunde der Eltern zu überschreiten. Sie hätte es einfach auf die Schwester geschoben. Doch Pauline war nun mal die Vernünftige. Rosi hätte es umgekehrt bestimmt getan. Insgeheim bewunderte sie die Schwester manchmal um ihren starken Willen und ihre Furchtlosigkeit. Aber zu zweit wäre der Abend lustiger geworden. Pauline lag pünktlich im Bett, in ihrem Zimmer im Dachspitz, das sie sich mit Rosi teilte. Sie hörte, wie ihre Schwester aus dem Bett aufstand und auf Zehenspitzen zu ihr rüberkam. Das tat sie oft, wenn sie nicht schlafen konnte. Rosi schüttelte sie. »Pauline, Pauline, wach auf! Ich weiß, dass du noch nicht schläfst, wach auf!« Pauline reagierte nicht. Sie genoss es, für diesen einen Moment die Stärkere zu sein. Dieses Mal sollte Rosi nicht ihren Willen bekommen. Die Schwester blieb hartnäckig. Irgendwann gab Pauline doch nach. Die Neugierde, was die Schwester, deren Stimme fast schon flehend geworden war, ihr unbedingt erzählen wollte, war zu groß. Also drehte sie sich verschlafen um und tat, als wäre sie gerade erst aufgewacht. Und so erzählte Rosi ihr von Fred. Wie sie getanzt hatten den ganzen Abend und wie glücklich sie gewesen war. Pauline wusste schon lange, dass ihre Schwester den Bäckersjungen aus der Nachbarschaft mochte, auch wenn sie nie ein Wort gesagt hatte. Er war schon seit ein paar Wochen aufgefallen, dass Rosi immer freiwillig die Wochenration Brot holte. Von Fred sollte Rosi später ihren ersten Kuss bekommen und Pauline würde es in der darauffolgenden Zeit gelegentlich einen kleinen Stich von Eifersucht geben, die beiden zusammen zu sehen, bis auch sie selbst sich zum ersten Mal verlieben würde. In dieser Nacht aber lagen die beiden Schwestern noch lange wach und redeten und kicherten nur glücklich, einander zu haben. Am Fußende neben dem Bett lag das Paar Schuhe. Ein Paar Schuhe, das für einen Abend an den Füßen zweier Schwestern war, die so verschieden und letztendlich doch unzertrennlich waren. Pauline setzt den Stift ab und klappt das Buch zu. Wilhelm ist wach geworden in seinem Sessel. Er hustet, steht auf, kommt wieder, hat seine Jacke angezogen. Er wird in den Garten gehen, denkt sie. Er gibt ihr einen Kuss auf die Wange und sagt, dass er das Laub wegmachen will. Pauline nickt, steht auf, geht in die Küche und fängt an, die Tassen zu spülen. Sie hat niemandem von ihrem Buch erzählt, weder Wilhelm noch den Kindern oder Enkelkindern. Aber irgendwann wird sie es ihnen zu lesen geben.